Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und auch Wolfgang Back, der bei mir im Studio sitzt, wird sicherlich Sie begrüßen wollen.
Ich mache es mir ganz einfach, ich schließe mich einfach der Begrüßung an. Fertig.
Gut. So, dann sollten wir einfach mal die Themen, die wir für diese Sendung vorbereitet haben, kurz ansprechen und vorstellen, denn es sind so einige Sachen, sicherlich ein paar knackige Sachen dabei, aber auch so allgemein, so ein paar Erinnerungen in die Vergangenheit und wie es denn weitergeht.
Und das wollen viele, viele Zuschauer, viele jüngere Zuschauer sogar, die sagen, erzählt doch ein bisschen was aus eurer Vergangenheit. Und da können wir einfach reinpacken, wenn wir alleine das Thema Navigationssysteme uns ausdenken. Mitte der 80er Jahre habe ich eine Sendung gemacht, die ging über die Zukunft des Autos. Und da war das Navigationssystem noch unbekannt. Und dann war es, glaube ich, 1994, dass das erste Auto mit GPS ausgestattet
wurde. BMW hat die 7er Reihe damit ausgestattet.
Gleich nachher noch genauer dazu. Ich war dann in Erlangen bei den 20 Jahren MP3. Du warst ja auch mit dabei. Wir haben da die Festveranstaltung moderiert. Ich habe dann die Möglichkeit genutzt, um ein bisschen über Neuigkeiten dort zu erfahren. Und ein Thema ist auch in puncto Navigation interessant. Und zwar nutzt man hier kein GPS-Signal, kein Satellitensignal, sondern man sagt, das WLAN, das heute so häufig vorhanden ist, da untersuchen wir ganz einfach die Stellen nach den MAC-Adressen. Und dann wissen wir, wo wir sind.
Und das erinnert mich so ein bisschen an ein altes Autoradio von mir. Das hat Folgendes gemacht. Das hat eine Liste aller Radiosender in Deutschland gehabt mit Standorten und Feldstärken und hat dann mit dem zweiten Empfänger geguckt, was kann ich empfangen und wie stark, und hat dann versucht, dann zu ermitteln, wo ich mich befinde, und hat den ortszuständigen Verkehrsfunk eingestellt. War eine geniale Idee.
Ja, und dann noch ein Thema, mit dem wir beginnen wollen, und zwar will man in der Bundesrepublik jetzt mit 15 europäischen Staaten zusammen ein neues Großrechner-Kritnetz aufbauen. Und da sind so Einheiten wie Megabyte oder Kilobyte gar oder Gigabyte oder Exabyte oder Petabyte, das wird schon interessant, und davon fallen dann gleich mehrere an einem Arbeitstag. Unglaublich. Wir haben die Möglichkeit, mit Professor Dr. Dr. Thomas Lippert in Jülich zu sprechen.
Vor einigen Wochen hat Bundesforschungsministerin Annette Schavan in Berlin die Gründung von PACE bekannt gegeben. Das ist der Beginn einer neuen Infrastruktur für Höchstleistungscomputer, in dem sich 15 Staaten zusammengeschlossen haben, um ein solches Netzwerk aufzubauen.
Europäische Staaten.
Europäische Staaten, muss man dazu sagen. Um mal einschätzen zu können, was eigentlich dahinter steckt und was man damit erreichen will und kann, haben wir Herrn Professor Dr. Dr. Lippert am Telefon. Er ist vom Zentralinstitut für angewandte Mathematik am Forschungszentrum Jülich. Schönen guten Tag, Herr Professor.
Schönen guten Tag.
Ich habe es mal so ganz kurz versucht anzudeuten, aber ich habe zu wenig Ahnung davon. Was steckt dahinter? Was will man erreichen mit dem Zusammenschluss von 15 Staaten zum Aufbau eines solchen Netzwerkes?
Ja, Frau Schavan hat ja vor einiger Zeit verkündet, dass dieses sogenannte Partnership for Advanced Computing in Europe gegründet wird. Und dabei geht es um die technische und auch um die wissenschaftliche Zusammenarbeit dieser Staaten. Insbesondere darum, dass im Rahmen von PACE, im Rahmen also von 15 Staaten, 5 davon sehr große Infrastrukturen, sehr große Maschinen aufbauen, die dann in der Größenordnung, Leistungsfähigkeit und, sagen wir mal, der wissenschaftlichen Wichtigkeit der Zentren, wie wir sie heute in den USA auch haben, liegen.
Die 15 Staaten, das ist Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Finnland, Griechenland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz und die Türkei.
Das hast du aber abgelesen, oder?
Das habe ich jetzt abgelesen, ja. Wie werden die denn miteinander verbunden? Wenn ich da zum Beispiel denke, Türkei und Norwegen oder Portugal sind ja nur ein paar Meter voneinander entfernt. Welche Netzwerke benutzt man denn da?
Ja, sagen wir so, erstmal benutzt man natürlich die Verbindungen, die wir als Wissenschaftler und als Computerzentren auf der Ebene der Kommunikation, der direkten Kommunikation haben. Aber sie stellen natürlich die Frage nach der technischen Verbindung. Und die technische Verbindung dieser Zentren, um dann auch Zugriff auf die größten Maschinen zu haben, also kohärent aus ganz Europa, es ist ja ein paneuropäisches Unterfangen, was wir hier haben, geschieht auf Basis des europäischen Netzes GEANT.
Mhm. Und das ist ein Lichtwellenleiternetz?
Das ist ein Lichtwellenleiternetz. Das ist ein Netz, das in der nächsten Phase auf 10 Gigabit Kapazität Side-to-Side ausgebaut wird.
Oh, 10 Gigabit. So, dass man also im Grunde genommen dann gar nicht mehr merkt, wo man eigentlich rechnet.
Naja gut, das merken Sie schon noch, weil Sie dürfen nicht vergessen, dass die Größenordnung der Datenhaltung, die man an den Zentren hat, natürlich in die Multi-Terabyte bis Petabyte geht in der Zukunft. Heute haben wir schon in Jülich ein Datenvolumen lagern in der Größenordnung von 2,5 Petabyte und das vergrößert sich rasant. So viel wird natürlich nicht hin und her geschickt, aber Sie können sich vorstellen, dass selbst mit 10 Gigabit Leitungen man durchaus lange braucht, um Terabyte durch die Gegend.
Sind Sie dann schon bereit für die Exabyte?
Ja, man diskutiert zurzeit Projekte im Bereich Exabyte und auch Exaflop, also die Leistung der Maschinen. In den USA gibt es bereits ein Projekt, was sich mit Exaflop, mit den Aussichten auf Exaflop-Computing beschäftigt, so wie man sich vor 12 Jahren zum ersten Mal mit Petacomputing beschäftigt hat. Und heute steht der Petacomputer vor der Tür.
Und das sind ja nun keine Grays mehr, die da eingesetzt werden. Was wird denn da jetzt eingesetzt?
Ja gut, es gibt schon noch Grays. Also die Gray, Firma Gray ist nach wie vor eine Firma, die auf diesem Gebiet mithält. Die haben gerade in jüngster Zeit in England 3 große Sites wiedererobert.
Ja, doch.
Das berühmte Hector-Projekt ist ja Gray. Eine Cluster-Technologie, die Gray hier anbietet, in der Nachfolge der damals berühmten T3E.
Mhm. Was wollen Sie eigentlich mit dieser Riesenrechenleistung machen?
Gut, also diese Frage kriegen wir natürlich immer wieder gestellt.
Entschuldigung.
Wir selbst, ja, und die ist durchaus berechtigt. Was macht man damit eigentlich?
Der kommt Punkt immer ist, das Wetter, kommt dann meistens.
Ja, dann kommt entweder das Wetter oder eine Klimakatastrophe oder Pollution, also Umweltverschmutzung. Das ist natürlich ein Aspekt, den man mit solchen Rechnern behandelt. Zum Beispiel eben der Offenbacher Wetterdienst, der Deutsche Wetterdienst, DWD, der braucht Maschinen der gleichen Bauart und Größenordnung, wie wir sie in Jülich haben. Das ist ein Aspekt und da nutzen wir die antizipatorischen Fähigkeiten von solchen Maschinen. Also quasi, wenn ich mal so sagen darf, eine Art Kristallkugel, nicht ganz ohne Hintergedanken, weil so ganz exakt sind natürlich alle diese Vorhersagen nie, aber sie geben uns die einzigen Anhaltspunkte, die wir überhaupt haben für die Zukunft im Bereich Wetter. Das ist ein Aspekt. Aber wir in Jülich insbesondere, wir beschäftigen uns mit Material Science. Wir brauchen diese Rechner, um einfach den nächsten Schritt machen zu können, Materialeigenschaften auf der Nanoskala zu berechnen und den Experimentalisten zu sagen, was sie da messen.
Das heißt, so simulieren,
ne? Wir simulieren, ja. Wir simulieren dann aus theoretischen Vorstellungen, simulieren Wissenschaftler auf unseren Rechnern ihre Probleme, vergleichen die mit Experimenten, geben Anregungen und so ist das ein ständiges Wechselspiel zwischen Theoriebildung, Modellbildung, Simulation.
Gehört da auch so Arzneimittelmodelling dazu oder sowas?
Das kommt immer stärker auf. Die großen Projekte in dem Zusammenhang, die haben ja schon Millionen von Kandidaten, suchen schon Datenbasen mit Millionen von Kandidaten für neue Arzneimittel. Ja. Und bei der Suche muss ja jedes Mal auch zum Beispiel das Problem des Docking an den entsprechenden Rezeptorliganden berechnet werden. Und das macht man auch im großen Stil bei uns.
Bei solchen großen Sachen gibt es ja immer eine federführende Nation. Wer ist denn das?
Also wir haben begonnen mit vier Nationen, das war drei Nationen, das war Frankreich, England und Deutschland. Hinzu kam dann Spanien als Hauptpartner und jüngst auch die Niederlande. Wir sind also 5 Principal Partners und der Rest sind Associate Partners oder General Partners, sodass das Ganze auch eingebettet ist in die gesamte Infrastruktur. Und führend momentan ist hier tätig Deutschland.
Ist das Deutsche Gauss-Zentrum für Supercomputing?
Das Deutsche Gauss-Zentrum für Supercomputing ist das Sprachrohr nach Europa, geleitet von Professor Bachem in Jülich, das ist ja unser Vorstandsvorsitzender. Und das Gauss-Zentrum ist, entschuldigen Sie, muss mein Handy hier ausschalten.
Ja. Gehört dann auch das Grid-Netz auch dazu, zu dem Supercomputing?
Das Grid-Netz gehört auch dazu, wenn Sie das auf der Ebene des Supercomputers und der Datenhaltung sehen. Es wird so sein, dass wir haben ja auch auf der Ebene der Supercomputer ein Supercomputer-Grid. Grid ist eine universelle Bezeichnung für das kollaborative Zusammenarbeiten von Geräten wie Supercomputern, wie Compute-Farmen oder hinsichtlich der Datenhaltung spricht man auch von Grid-Technologie, wenn Sie zum Beispiel die großen Datenmassen sehen, die man in großen Beschleunigern wie am CERN erzeugt und dann verteilt. Ja. Und wir sehen uns als Teil dieser Technologie. Wir sind tatsächlich auch Entwickler von Grid-Software.
Ich finde das, gut, dass bei uns sowas passiert. Aber es hat wahrscheinlich nicht viel mit meinem Vista-Maschinchen zu Hause, meinem Laptop zu tun. Dieser Rechner, die da, ja, wenn da anspringen.
Bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, für verschiedene Technologien, zum Beispiel in unseren General-Purpose-Rechnern, die ja auch schon große Größenordnung erreichen, finden Sie Standardprozessoren. Da finden Sie zum Beispiel Intel-Prozessoren, Opteron,
ja, gut, etc. Herr Professor, aber wenn ich mir überlege, das Gauss-Zentrum, die haben im Moment, glaube ich, 90 Teraflops an Rechenleistung. Ja. Das ist doch ein bisschen mehr als mein Computer zu Hause oder Tisch.
Das ist ein bisschen mehr und das wird sich ja auch jetzt rasant steigern.
Ja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Das war sehr interessant.
Danke für den Einblick.
Okay, bitteschön.
Papierkarten, das war noch eine Zeit, wo man eine Tankstelle eine Karte gekauft hat, damit man dann feststellen konnte, wie man am besten welche Straße in den Urlaub fährt. Oder man hat sich mit dem Mitfahrer oder Mitfahrerin gestritten und hinterher hatten beide Unrecht, weil man irgendwo gelandet war, wo man gar nicht hin wollte.
Und das war auch die Zeit des großen Schillatlases, den viele dabei hatten und den musste man jedes Jahr quasi neu kaufen. Denn es hat sich doch vieles geändert im Straßenbau und manches stimmte nicht mehr. Alles das ist eigentlich heute vorbei.
Ja.
Du, wir wollen ja ein bisschen erzählen, wie war das denn eigentlich damals? Wann bist du zum ersten Mal mit der Navigation konfrontiert worden? Also gehört haben wir es natürlich.
Also so genau weiß ich es eigentlich nicht mehr. Es war Ende der 80er Jahre.
88 wurde, glaube ich, das GPS-System installiert von den Amerikanern. Das war, glaube ich, noch gar nicht so ganz komplett. Es kamen noch ein oder zwei Satelliten hinterher. Und dann, dauerte es bis 93 oder 94, bis es genehmigt war, dass auch Privatpersonen dieses Signal empfangen können.
Ja, 94 war das dann soweit, dass man...
Und es war dann lange Zeit, haben wir uns beschwert darüber, dass es doch Missweisungen gab von 50, 100, 150 Meter und dachten die Militärs, die müssen das doch genauer haben, warum können wir da nicht dran partizipieren?
Ja gut, die Amerikaner wollten das nicht. Die haben ja auch, wenn sie mal wieder einen Krieg angezettelt haben auf dieser Welt, die Daten wieder verschlechtert und auch Satelliten verschoben. Aber Clinton hat dann die Daten freigegeben.
Das war im Jahr 2002.
Ja.
Ich weiß es noch, im Mai. Wir hatten am nächsten Tag Sendung und haben das sofort in der Sendung dann natürlich rausgepustet und waren wahnsinnig stolz, dass wir so aktuell waren, weil an den meisten Leuten ging eine solche Meldung damals noch vorbei.
Ja, und damit war dann erstmal sichergestellt, dass man wirklich eine Straße treffen konnte, denn wir haben heute, naja, also wenn alles gut geht, 15, 20 Meter Missweisung und wenn es schlecht geht, 50, vielleicht mal 100, aber das ist schon die absolute Ausnahme.
Also ich kann mich noch entsinnen, als ich noch navigiert habe mit einem Laptop auf dem Beifahrersitz und mit einer GPS-Maus, die vorne auf dem Armaturenbrett lag, dass ich da manchmal durch die Wiesen gefahren bin, obwohl ich auf der Straße geblieben bin und manchmal bin ich auch durch Häuserblöcke durchgejagt. Das war alles noch nicht so ganz genau. Heute hat man andere Algorithmen, dass man auch Missweisungen des GPS-Signals, dass der nicht mehr durch die Wiese fährt, sondern sagt, der muss ja auf der Straße sein.
Einmal das und zum anderen, das war ja nicht fest eingebaut. Du hast ja nur, in Anführungszeichen, die Satellitensignale gehabt, hast im Rechner irgendetwas gehabt, was dann versucht hat, möglichst die Position auszurechnen. Und das muss man ja eigentlich durch Versuche machen. Es gibt ja keine Möglichkeit, dass ich diese Signale so mit einem rechten Weg koordiniere, dass das funktioniert. Es ist ja iterativ, was da geschieht. Mhm. Und im Auto, die fest eingebauten Geräte waren damals deutlich besser, denn die haben ein Tachosignal gehabt, die haben einen Lenkwinkel gehabt und einige andere Sachen.
Die haben
einen
Gyrator.
So ein Gyro, sagt Gyro, der Fachmann. Ja, hört sich viel besser an.
Gyro, und die haben auch die Achsen gemessen, wie die sich bewegen. Da wurde abgegriffen über Zahnräder, wie schnell die Hinterachse rechtes Rad, Hinterachse linkes Rad und so weiter, damit man den Schlupf ausrechnen konnte. Denn die waren darauf angewiesen, die haben nicht ständig ein GPS-Signal gekriegt, sondern ab und zu mal eins gekriegt. Also so in engen Schluchten, von Häuserschluchten, war überhaupt nicht dran zu denken. Und dann sind die gefahren mit den Informationen von den Achsen und von dem Gyro und von dem Tachosignal. Und haben ausgerechnet, jetzt müsstest du eigentlich da und da sein. Ja. Irgendwann haben sie wieder ein Signal aufgefangen und haben das Ganze wieder korrigiert.
Hat den Vorteil, man kann auch durch Tunnel und durch Parkhäuser fahren und die Navigation fällt nicht sofort aus.
Haben die eigentlich heute auch noch ein Gyro drin?
Ja, als Halbleiterchip. Also nicht mehr so bewegte Massen, wo man dann guckt, wie die sich drehen und sonst was, sondern das sind Halbleiterchips.
Ich glaube, ich habe 1985 eine Sendung gemacht über die Zukunft des Autos und da war das GPS-Signal, wurde schon erwähnt, dass das kommen wird. Und da hat mir ein Manager von VW, von der Forschung von VW, hat mir damals eine Visitenkarte gegeben mit einem Barcode drauf und hat mir gesagt, irgendwann stecken Sie das Ding mal im Auto in einen Schlitz rein und dann setzen Sie sich rein und dann fahren Sie zu mir, weil dann eine Geokodierung drauf war. Und das hat er also vorhergesehen und man wusste das in der Wissenschaftswelt, dass so etwas kommen wird. Und wir sprachen auch schon davon, dass die Japaner eigentlich sehr viel weiter sind in ihren Entwicklungen. Und die hatten auch sehr viel früher als wir diese Navigationssysteme im Komplettangebot des Autos drin gehabt. Wann kam das eigentlich bei uns?
BMW hat angefangen, 1994 im Herbst in der 7er-Reihe.
War das noch mit Karin?
Angefangen. Ich glaube, das war damals Karin, denn Philips hatte mit Karin 84 schon die Entwicklung begonnen, muss man dazu sagen. Aber mittlerweile ist das ja alles Schnee von gestern. Wenn ich mir überlege, mein erstes Navigationssystem hat 4.500 DM gekostet. Heute kann ich bei Sonderangeboten irgendwo sowas für 150 € bekommen. Und das ist ja schon ein gewaltiger Schritt. Und die Geräte heute sind noch besser als damals mein erstes, muss man auch ganz klar sagen.
Die haben auch ganz andere Prozessoren heute
drin. Ja. Und Kartenmaterial und Speicher und so weiter. Gut, haben natürlich ein kleines Display. Das große Problem sind die Autohalterungen da. Die sind nicht stabil und wenn man einen Auffahrunfall hat und das Ding löst sich und knallt irgendwo nach hinten, das ist nicht so das Schöne. Also wenn und man
vor allen Dingen diese 150 €, die haben wahrscheinlich kein TMC eingebaut.
Das
TMC soll man mal kurz erklären, das Traffic Message Channel.
Das ist ein kleines Radio und da hört das Navigationssystem die Verkehrsnachrichten.
Über
und
UKW?
Ja, und kann dann sagen, da ist ja ein Stau und jetzt rechnen wir eine Route, Umleitung um den Stau herum.
Die TMC-Daten, die werden vom Sender ausgestrahlt. Und zwar steht da drin einmal ein Event-Code. Das heißt, es ist ein Unfall passiert oder es ist ein Stau oder es ist ein Event. Und zweitens steht drin, wo ist der Event, also die Location. Und das hat man sich damals eigentlich so gedacht, dass man ein Franzose nach Deutschland kommt, der steckt seine französische Karte in den Schlitz rein und der bekommt diese Meldung gesprochen aus dem Radio in Französisch. Und der Deutsche macht das in Frankreich mit seiner deutschen Karte. Er bekommt es in Deutsch gesprochen. Darauf hat man ja verzichtet, sondern das Ganze ist eben in die
Navigation hineingebracht. Aber in den modernen Geräten geht das. Die sprechen ja in allen Sprachen, die kann ja auch umstellen. Dann bekomme ich auch diese Meldung dann wieder in meiner Heimatsprache. Weiterentwicklung wird es auch geben. Es wird 3D-Navigationssysteme geben, die quasi das, was wir in Google Earth zum Teil schon sehen können, erkennen. Wir sind also dann in der Lage, quasi eine virtuelle Wirklichkeit auf dem Navigationssystem zur Orientierung in der Realität zu nutzen. Das hat noch ein paar Tage Zeit, denke ich mal, aber die Entwicklung geht rasant weiter.
Wir könnten sogar noch weiterreden. Ganz kurz nur noch angesprochen, dass ja etwas aussteht noch. Galileo, das soll ja ein europäisches Navigationssystem werden, ein Satellitensystem werden, was noch genauere Daten liefern soll. Wobei, wenn es noch genauer wird, muss man auch wieder bezahlen. Und ich habe im letzten Jahr schon versucht, ein Gespräch mit Galileo zu führen und da wurde mir gesagt, das Kontingent des Herrn, der Auskunft darüber gibt, ist für dieses Jahr schon ausgeschöpft.
Naja,
vielleicht können wir es in diesem Jahr nochmal probieren und auf jeden Fall, da kommt wieder etwas auf uns zu, vielleicht mit ein bisschen Verzögerung.
Und Fußgängernavigation.
Mhm.
In Erlangen beim Fraunhofer IIS, das heißt, das ist das Institut für integrierte Schaltung, waren wir und haben dort die 20-Jahr-Feier für Audiokodierung moderiert. Anschließend hat Wolfgang Back die Möglichkeit genutzt, mit einigen Leuten da zu sprechen und ganz interessante Sachen herausgefunden. Navigation, Inhouse-Navigation, WLAN-Navigation, was es da alles gibt und wie die Sachen funktionieren, wollen wir uns mal anhören.
Ich bin im Moment im Fraunhofer-Institut in Nürnberg, und zwar das IIS, Institut für Integrierte Schaltung, ein relativ großes Fraunhofer-Institut. Und neben mir sitzt Jürgen Huppe, ist der Abteilungsleiter Kommunikationsnetze. Und ihr habt euch etwas ausgedacht, um herauszufinden, wenn jemand mit ein bisschen Technik in der Stadt ist, damit er weiß, wo er ist. Warum soll er das wissen?
Na gut, in erster Linie geht es um die Orientierung und um dort, wo man sich gerade befindet, vielleicht auch Unterstützung zu bekommen. Also sei es für die Orientierung, für die Navigation, um gewisse Orte zu finden. Oder sei es eben zusätzliche Informationen zu bekommen über den Standort, wo man sich befindet, über die Gebäude, die einen umgeben. Oder beispielsweise einfach, um Restaurants zu finden. Einen guten Italiener in der Nähe, wo ich gerade stehe. So etwas, so ein Dienst ist heutzutage noch nicht verfügbar.
Ja, nun, das mache ich doch locker mit meinem Navigationssystem, was ich in der Hand habe. GPS weiß, ich bin, sagen wir mal, in Nürnberg. Bin genau an dieser Position und meistens gibt's dann ja auch Restaurantführer dabei, die ich nutzen könnte.
Das ist richtig. Also GPS, das satellitengestützte Lokalisierungssystem, ist ja bekannt, vor allem aus den Fahrzeugbereichen. Es gibt jetzt zunehmend auch mobile Geräte. Aber dabei handelt es sich ja meistens um wirklich ein einzelnes Gerät, was nur für die Navigation tauglich ist. Unser Ausgangspunkt ist die Frage, wie kann ich existierende Kommunikationsnetze nutzen, um meine Position zu bestimmen. Insbesondere interessiert uns hierbei der Wireless LAN-Standard, also das drahtlose Computernetzwerk. Und das ist eine Technologie, die sowohl bei Endgeräten zunehmend zur Verfügung steht, also Sie haben Smartphones, PDAs, die über Wireless LAN verfügen, als auch es ist eine Technologie, die in den Innenstädten sehr stark wächst. Das heißt, verfügbare, erkennbare Access Points, Wireless LAN Access Points gibt es in Innenstädten nahezu flächendeckend in großer Zahl.
Hier in Nürnberg habt ihr das natürlich gemessen. Da sind in der Innenstadt wie viele LANs ungefähr am Senden?
Ja, wir haben solche Messungen gemacht. Wir haben vor gut einem Jahr mitten auf dem Hauptmarkt in Nürnberg eine Messung gemacht. Dort waren 7 Access Points erkennbar. Wir haben diese Messung wiederholt, kurz vor Weihnachten zum Christkindlesmarkt. Dann waren am selben Standort 17 Access Points verfügbar. Das heißt, hier sieht man, dass sich diese Infrastruktur quasi aktuell kostenlos aufbaut. Und interessant zu wissen ist ja, dass wir mit diesen Access Points nicht kommunizieren müssen, sondern wir müssen nur die Existenz dieser Access Points feststellen. Und da hilft sozusagen jeder Access Point, ob privat oder öffentlich zugänglich.
So, und jetzt muss man noch etwas wissen. Jetzt muss man ja wissen, dass die Kombination dieser Access Points, dieser 17, die ihr gemessen habt, von der Feldstärke her wahrscheinlich so ein bisschen, und diese Kombination, die muss ja dann dem Nürnberger Zentrum zugeordnet werden, sodass ich später, wenn ich wieder da bin, aus der Mustererkennung lernen kann, aha, das sind diese Positionen, also Nürnberger Innenstadt. Habe ich das so ein bisschen richtig verstanden?
Ja, richtig. So funktioniert das System technisch. Das ist ein sogenanntes Fingerprinting-Verfahren. Das heißt, es ist ein eingelerntes Verfahren, bei dem zunächst an den Standorten, an den möglichen Standorten im innerstädtischen Bereich Referenzmessungen gemacht werden, die charakteristisch für diese Position sind. Und diese Referenzmessungen werden in Datenbanken hinterlegt. Diese Datenbank ist nicht sehr groß, also wenn man den Innenstadtbereich Nürnberg sich ansieht, dann hat man das mit wenigen Kilobytes gespeichert. Und das ist natürlich die Datenbasis, die man braucht, um später dann seine Position zu bestimmen.
Nimmt man da auch noch die MAC-Adressen mit von den LANs?
Ja, natürlich. Also die Access Points sind weltweit über die MAC-Adresse eindeutig identifiziert.
Und wie finde ich den Ort nachher, in dem ich die MAC-Adresse 1, MAC-Adresse 2, MAC-Adresse 3 ist verfügbar? Also bin ich da?
Oder? Richtig. Im Prinzip richtig. Wenn ich mich später lokalisieren möchte, empfange ich eine gewisse Zahl von Access Points mit eindeutigen MAC-Adressen, empfange die dazugehörigen Feldstärken, also die Empfangsfeldstärken, und kann aus diesen beiden Informationen errechnen, wo ich mich befinde.
Jetzt braucht man aber irgendwo Leute, die diese Position irgendwie in die Datenbank reinbringen. Werden da Leute ausgeschickt, die an die Orte fahren, an den Platz X, an den Platz Y, an den Platz Z, und wiederkommen mit den LANs, mit den MAC-Adressen, die zu der Position gehören? Oder geht das irgendwie über Freiwilliges?
Das ist richtig. Sie brauchen zunächst mal initial so eine Datenbasis. Und diese Datenbasis müssen Sie einmessen. Und das kann über Personen geschehen, die gezielt natürlich diese Aufgabe haben. Das kann aber auch beispielsweise automatisiert passieren, indem Sie, nehmen wir eine Müllabfuhr in der Innenstadt, solche Fahrzeuge mit Messsystemen ausstatten, die diese elektronische Karte sozusagen, also diese Referenzpunkte aufnehmen während der Fahrt.
Und dadurch können Sie auch ständig aktualisieren. Würde dann auch nichts ausmachen, wenn einer von den MAC-Adressen plötzlich auszieht oder das WLAN abbaut. Fehlt eben eins, dann ist sonst nichts, aber andere sind ja wieder neu dazugekommen.
Ja, also in den Innenstädten haben Sie heutzutage eine sehr starke Überdeckung. Das heißt, nehmen wir wieder den Beispiel Hauptmarkt, 17 Access Points. Wenn davon ein paar fehlen oder ein paar neu hinzukommen, können Sie mit fehlertoleranten Algorithmen trotzdem Ihre Position genau bestimmen. Und ein weiteres Projekt, an dem wir arbeiten, ist, dass man diese Änderungsinformation auch automatisiert durch die Benutzer sozusagen wieder zurückspiegelt in die Datenbasis. Das heißt, wenn ein Benutzer sich aktuell lokalisiert und dabei feststellt, das sind beispielsweise zwei neue Access Points hinzugekommen, dass diese Informationen automatisch in die Referenzdatenbank einfließt.
Einen Vorteil haben wir noch gar nicht besprochen. Beim GPS hört es ja meistens an der Haustür auf, weil wenn ich das Haus betrete, ist meistens auch das GPS-Signal weg. Bei WLAN kann es natürlich nun sein, dass ich ein bisschen weiterkomme mit meiner Information, weil das ein bisschen weiter auch in das Haus eindringt. Aber ganz durch in großen Häusern komme ich auch mit WLAN nicht, oder?
Ja und nein. Wenn man sich die öffentlichen Bereiche anguckt, U-Bahn-Bereiche, Geschäftsbereiche, Ladenpassagen und so weiter, dann hat man auch dort häufig heutzutage schon eine vollständige Abdeckung mit Wireless LANs. Also beispielsweise in Kaufhäusern einfach das Kaufhausnetzwerk, die Computerkassen, auch die Unterstützung von eigenem Personal wird häufig über WLAN gemacht. Also an vielen Stellen finden Sie einfach in öffentlichen Bereichen WLAN-Netzwerke, sodass unser System auch in Gebäuden oder eben in verdeckten unterirdischen öffentlichen Bereichen gut funktionieren kann. Es ist damit eigentlich eine ideale Ergänzung zu GPS.
Ja. Frage ist jetzt noch, kann ich, wenn ich in Nürnberg wäre, hätte so ein Decodergerät bei mir, was sich auf die WLAN setzt, kann ich da die Nürnberger Bratwurst besonders gut entdecken? Oder ist es noch nicht ganz so weit?
Das hängt von den Diensteanbietern an. Es gibt heutzutage ja Firmen, die ausgezeichnetes Datenmaterial zur Verfügung haben über Geschäfte, über Branchen, über Dienstleister in einer Stadt, die heutzutage auch schon georeferenziert sind. Das heißt, diese Firmen wissen sehr gut, wo ein gewisses Bratwursthäusle sich in der Innenstadt befindet. Wenn man diese Diensteanbieter nur mit unserem System zusammenbringt, hätte man genau so diesen Dienst, wie finde ich die nächstgelegene Bratwurst.
Ja gut, dann warten wir es mal ab, aber auf eure 17 WLAN-Stationen im Innenbereich von Nürnberg dürft ihr gar nicht stolz sein. Es gibt eine Zahl auf der CeB, die eine Halle hatte 247 WLANs und nichts funktionierte mehr. Das soll ja auch nicht passieren.
Ja, das ist richtig. Also auf der CeB hat man eine extrem hohe Access-Point-Dichte, die natürlich dann schon sehr stark an die Systemkapazitätsgrenzen geht. Und ja, in den Hallen erleben dann die Aufsteller oft ihre Überraschungen.
Ja. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Das Ende der Sendung naht. Wir haben eine ganze Menge besprochen dieses Mal, aber es gibt noch wichtige Sachen, worauf wir hinweisen sollten. Diese Woche Donnerstag am 19.07. produzieren wir bei NRW TV unsere Geburtstagssendung.
Fürs TV, und die Frage ist, ob du das überhaupt noch kannst oder hast du das vergessen?
Nein, ich bin jünger als du. Ich vergesse das nicht so schnell. Weißt du denn, wenn sie gesendet wird?
Ja, und zwar am 24. Juli von 17 bis 18 Uhr. Bei nrw.tv und natürlich die nicht in Nordrhein-Westfalen wohnen, die das Ganze sich im Fernsehen, im Kabel anschauen können, wird das Ganze gestreamt und liegt dann auch im Archiv, sodass, wenn einer am Donnerstag keine Zeit hat, er sich das jederzeit auf seinen Computer holen kann.
Natürlich auch bei CC2 im Internet. Auch
das. Und ich gebe hier ganz schnell noch eine Aufgabe auf. Das Thema wird sein NGN. Jetzt können Sie mal bei Google nachschauen, was das eigentlich heißt.
Soll ich erzählen, was du mir geschrieben hast, was das heißt?
Ah. Sag mal lieber Püpp. Püpp. Püpp und Daumen hoch und ruckzuck und zickzack.
Toll.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.